Wir haben gesehen, in Kapitel 7 ging es um das Laubhüttenfest, wobei der siebte Tag dieses siebten Festes, der Feste des Herrn, 3. Mose 23, da genannt wird der große Tag des Festes, Johannes 7, 37. Da hat der Herr Jesus Bezug genommen auf das tägliche Wasserritual, das Wasserschöpfritual, das am Laubhüttenfest täglich ausgeführt wurde, aber am siebten Tag den Höhepunkt erreichte. Wasser wurde geholt vom Siloateich in einer feierlichen Prozession, in einem Goldgefäß, wurde dann hinauf zum Tempel gebracht und beim Altar ausgeschüttet. Und da hat der Herr erklärt, Johannes 7, 37, kann das noch jemand nochmals lesen?
An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Jawohl, also da hat der Herr erklärt, was dieses Ritual bedeutet und wie das eben auf ihn hinweist, er, der den Heiligen Geist das lebendige Wasser gibt. Wir haben dann gesehen, Kapitel 8, da geht es weiter am nächsten Tag, Vers 2, frühmorgens, aber kam er wiederum in den Tempel. Das ist dieser geheimnisvolle achte Tag des Laubhüttenfestes, der eigentlich nicht mehr zum Laubhüttenfest gehört und trotzdem noch so angehängt ist, 3. Mose 23. Und der dann später im Judentum bekannt geworden ist unter dem Namen Simchat Torah, Freude des Gesetzes. Da haben wir diese Geschichte von der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, aber der Herr gibt ihr die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Und da nimmt er nochmals Bezug auf ein Ritual des Laubhüttenfestes. Und zwar hat man ja nachts während des Laubhüttenfestes diese vier großen Leuchter, über 25 Meter hohen Leuchter im Frauenvorhof angezündet. Es waren oben je vier goldene Lampen mit über 9 Liter Olivenöl, die man entzündete mit Docht aus abgetragenen Priestergewändern. Dieses Licht aus den Nächten des Laubhüttenfestes nimmt der Herr auf in Johannes 8, Vers 12. Wer liest das noch? Und erklärt die Bedeutung in Bezug auf seine Person.
Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Jawohl, das sagte Herr Jesus in einer Rede, die er in der Schatzhalle gehalten hat, Johannes 8, Vers 20, das ist, damit ist gemeint, der Frauenvorhof, da wo eben diese Leuchter standen. Und auch in dem weiteren Gespräch, das ab Vers 21 folgt, nimmt der Herr Jesus wieder Bezug eben auf diese Ereignisse von dem achten Tag des Laubhüttenfestes. Und nun kommen wir zum Schluss von Kapitel 8. Da wurde der Herr fast beinahe getötet. Wer liest Vers 59?
Da hoben sich Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entwich also.
Ja, und dann kommt eben Kapitel 9, und als er vorüberging, sah er. Also ist im Anschluss an diese Ereignisse des Laubhüttenfestes, der Herr geht aus dem Tempel, und im äußeren Bereich des Tempels kommt es zu dieser Begegnung mit dem Blindgeborenen. Das können wir uns auch ziemlich genau vorstellen, wo das war beim Tempel. Hat jemand eine Ahnung?
Auf der südlichen Seite.
Warum im Süden?
Ja, weil da der Eingang und der Ausgang waren.
Also der Haupteingang, es gab ja auch auf der Westseite Eingänge, aber der Haupteingang, da wo das Volk hinaufging zum Tempel, war auf der Südseite. Das war auch der Ort, die Seite, wo die schöne Pforte war, wo wir aus Apostelgeschichte 3 wissen, wie dieser gelähmte Bettler täglich dort hingestellt wurde, weil da die meisten Leute kamen. Und so können wir eben auch verstehen, warum dieser Blindgeborene dort war, der auch betteln musste. Also da im Bereich des Hauptzuganges zum Tempel. Und das führt zur Frage der Jünger, was eigentlich der Grund ist, dass dieser Mensch behindert auf die Welt kam. Was ist Ihre Frage?
Wer hat gesündigt?
Ja, also für Sie gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich?
Er selber.
Ja, wie gut, das mit den Eltern kann man sich gut vorstellen, ja. Die Eltern haben gesündigt und darum ein behindertes Kind bekommen. Aber wenn Sie fragen, hat er gesündigt, ist er schuld, dass er behindert geboren worden ist, was haben Sie sich dabei vorgestellt?
Kann nur wieder die Kurze, soll wieder die Kurzflaute sein, dass man im Geborenen der Schuld vom früheren Leben...
Ja, also das ist glücklicherweise etwas, was im Judentum nicht verbreitet war. Aber eben von Indien her natürlich bekannt war der Gedanke und... auch Plato hatte die Idee, den Glauben der Vorexistenz der Seelen, aber in der Bibel finden wir nichts davon, keine Vorexistenz, keine Wiedergeburt.
Vielleicht haben Sie ja auch gedacht, der hat vielleicht gesündigt und Gott hat ihn gezüchtigt mit Blindheit.
Ja, aber er ist ja von Geburt an blind.
Ja, kann Gott nicht von Geburt an strafen. Ja, aber da kann er nicht sündigen, stimmt.
Ja gut, das ist die Frage. Also, Wiedergeburtsgedanke steckt nicht dahinter, also Reinkarnationsgedanke. Übrigens, wo sieht man deutlich in der Bibel, wenn jemand fragt, ja, könnte man das nicht irgendwie mit dem Christentum vereinbaren, der Glaube an Reinkarnation?
Der Mensch stirbt einmal und dann das Gericht.
Wo steht das? Ja, lesen wir kurz Hebräer. Das ist ja wichtig, dass man solche Munition bereit hat, um eben zu argumentieren. Ja. 9, Vers 27. Liest jemand vor? Ja, also Sie haben es richtig betont. Der Text sagt also nicht, und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben.
Einmal.
Einmal, es ist ein Zahlwort, ja? Ein Zahlwort. Einmal zu sterben. Es gibt nicht die Möglichkeit, zweimal zu sterben.
Ist auch hier in Kursiv geschrieben bei mir.
Ja, ist auch deswegen, um klar zu machen, es ist ein Zahlwort.
Aber da gibt es auch Ausnahmen, oder?
Ja.
Lazarus,
weiter. Ja.
Das Mädchen, ihre Tochter.
Ja, und wir haben auch im Alten Testament Auferweckungen.
Genau.
In der Geschichte bei Elia und Elisa. Ja. Henoch starb gar nicht.
Ach so.
Ja, aber das ist auch wichtig, ja, dass man den erwähnt. Nun, hier geht es eigentlich um den verlorenen Menschen. Und darum heißt es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und nachher das Gericht. Aber für den erlösten Menschen gibt es kein Gericht mehr.
Was war eigentlich mit denen, die da an dem Kreuzigungstag auferstanden sind?
Es waren aber auch Gläubige, die Heiligen.
Sind die dann in den Himmel oder sind die wieder gestorben?
Die sind wieder gestorben. Weil die wurden ja auferweckt noch vor der Auferweckung Christi.
Ja.
Und er ist der Erste, der auferweckt und nicht mehr stirbt. Darum ist Christus der Erstling, der aus den Toten wird er genannt. Der Erstgeborene aus den Toten in Offenbarung 1. Und also das ist genau die gleiche Art von Auferstehung, wie das bei Lazarus und so weiter gewesen ist. Aber wir haben keinen einzigen Fall bei einer Auferweckung, wo man sagen könnte, das war aber kein gläubiger Mensch, kein erretteter Mensch. Eben interessant, diese Auferweckten am Todestag des Herrn, das waren Heilige, alttestamentlich Gläubige. Und Lazarus war ja auch ein Gläubiger. Gut, dann könnte man sagen, ja, in gewissen Fällen wissen wir nicht mehr über die Person. Aber das ist der Punkt, dass es geht hier einmal zu sterben und dann das Gericht. Also es geht um den Menschen, der nicht Vergebung hat. Und da muss er nie den Gedanken haben, da kommt er nochmals und stirbt nochmals. Ja?
Darf ich da noch was fragen zu dem, was Sie eben sagten, bei der Auferstehung oder vor der Auferstehung Jesu sind da ein paar Heilige auferstanden.
Ja. Ja.
Da gibt es also Auslegungen. Überhaupt steht bei mir, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Klüften und gingen die heilige Stadt und erschienen vielen. Da gibt es Auslegungen, die besagen, die werden Sie ja wohl auch kennen, die besagen, das ist so quasi die Erstlingsgarbe, die Christus mitgebracht hat bei seiner Auferstehung. Weil die Frage war doch, sind die dann auch wieder gestorben?
Ja.
Wo sind die hingegangen? Ja. Es wäre doch denkbar, also zumindest nach dieser Auslegung, dass die auferstanden sind, nachdem Jesus auferstanden ist und mit ihm in den Himmel gegangen sind.
Ja, aber der Text sagt eben, dass die vorher auferweckt worden sind.
Wie steht das im
Matthäus 27, Vers 52. Nachdem es heißt, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen,
ja,
und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt.
Ja.
Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen viele. Also, sie wurden in dem Moment, wo da die Felsen zerrissen und die Grüfte sich auftaten, da wurden sie auferweckt. Aber erst dann, drei Tage später, gingen sie aus den Gräbern heraus und erschienen. Also die Auferweckung, die wird hier eigentlich gleichzeitig gesehen mit den Ereignissen des Todestages des Herrn. So wurden sie also am Karfreitag auferweckt, aber gingen dann am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, gingen sie in die Stadt.
Ja, da müsste man ja jetzt einmal, wenn man das so menschlich denkt, sagen, die sind also auferweckt worden und sind drei Tage in der Gruft geblieben als Auferweckte.
Ja.
Mutet einem ja schon ein bisschen eigenartig an, oder?
Ja, ich meine, uns mutet vielleicht das Ganze eigenartig an.
Ach ja, aber sag mal, die logischere, also für uns logischere Gedankenfolge wäre doch, dass sie, weil da eben steht, nach seiner Auferstehung, dass sie eben nach seiner Auferstehung erst auferstanden sind.
Ja gut, aber das nach seiner Auferweckung wird hier nur in Verbindung gebracht mit dem Verb, und sie gingen.
Ja, das weiß man also so nicht, wie das da im Urtext genau zusammenhängt. Gell?
Weil das Wichtige ist ja, dass Christus eben der erste Auferstandene ist.
Eben, darum können wir erst danach auferstehen.
Der aufersteht und nicht mehr stirbt.
Ja.
Ich will schnell die Stellen zeigen. Offenbarung 1. Vers 5, da wird er genannt, der Erstgeborene der Toten. Aber in Kolosser 1 ist es noch deutlicher. Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Und noch ganz wichtig, 1. Korinther 15, dort haben wir die Reihenfolge der Auferstehung. Erster Korinther 15, Vers 20, Wer liest?
Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als Erstling der Entschlafenen.
Ja, Erstling, das drückt aus, er ist der Erste einer ganzen Serie, so wie die Erstlingsgarbe war ja jeweils die erste Gerste, die geschnitten wurde und zum Tempel gebracht wurde. Das waren die Erstlinge und nachdem das ausgeführt worden war, durfte man im ganzen Land Israel erst mit der Gerstenernte beginnen. Also der Erstling zuerst und so ist er als Erster auferstanden. Und jetzt kommt noch Vers 23 dazu. Oder Vers 22, denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, das ist übrigens ein militärischer Ausdruck für eine Abteilung in der Armee, ein jeder in seiner eigenen militärischen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die Heiligen, aus Matthäus 27, nein, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft.
Das ist schon alles ganz klar.
Ja?
Aber trotzdem erhebt sich für mich die Frage, ist diese Auslegung zu verwerfen, dass die auferstanden sind, dass das hier einfach vorzeitig ausgedrückt ist, grammatikalisch, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht Griechisch kann.
Ach so.
Und dass die dann eben mit Christus in den Himmel gegangen sind und nicht nochmal gestorben sind.
Ja, aber der Punkt ist ja eben, 1. Korinther 15, 23 sagt, Christus ist der Erstling und dann die nächste Serie der Auferstandenen ist dann, wenn Christus wiederkommt. Also bei der Entrückung. Und eben nicht diese Auferweckung aus Matthäus 27.
Also ist die Auslegung falsch?
Ja. Das ist würde ich aufgrund von 1. Korinther 15, 23 ja, so sagen. Weil erst bei der Entrückung, da beginnt die Auferstehung der Erlösten. Aber eben Auferstehung, um nicht mehr zu sterben. Ja? Das müssen wir unterscheiden. Und drum eben der Mensch stirbt einmal, danach das Gericht, das bezieht sich auf den verlorenen Menschen. Und darum, es gibt also wie Lazarus, ein Gläubiger, der zweimal gestorben ist. Oder es gibt den Fall wie ein Henoch, der gar nie gestorben ist. Aber Henoch war auch ein Erlöster, ja? Und Elia, ganz genau.
Hier steht ja, sie erschienen dort vielen Leuten in den Städten.
Ja.
Das hört sich für mich so an, als wenn die nicht so, wenn jemand so wie normal ist, dann kann der sich ja wieder ins Leben eingliedern und in seine Familie.
Gut, aber gerade der Ausdruck, sie erschienen, das macht deutlich, dass sie waren auferweckt als richtige Menschen, natürlich.
Ja.
Aber sie haben sich nicht in das soziale Leben eingegliedert.
Nicht?
Ja, das Erscheinen macht ja gerade deutlich, sie erscheinen, hatten Kontakte, aber verschwanden wieder.
Wie? Ja, wie?
Ja gut, jetzt wird ja nicht mehr gesagt, wie das gegangen ist. Aber wir müssen ja nach dem Sinn fragen. Was war der Sinn? Das sollte zeigen, aufgrund des Todes des Erlösers ist Auferstehungsleben möglich. Das war ein Wunderzeichen Gottes, quasi eine zeichenhafte Vorwegnahme von dem, was bei der Entrückung zum ersten Mal geschehen wird. Da werden Menschen wirklich aus den Toten auferstehen und nie mehr sterben.
Ist es nicht eine Strafe, wenn man auferstehen muss und dann wieder sterben und man kann sich nicht integrieren? Dann wer versorgt einen so das
Tod? Ja, gut, ich meine, als zum Beispiel Mose erschienen war auf dem Berg der Verklärung, das muss ja auch eine Auferstehung gewesen sein in seinem Fall.
Ja, warum eigentlich? Könnte es nicht auch sein, dass Gott diesen, dem mit Jesus waren, eine Vision geschenkt hat in die unsichtbare Welt, einen Blick geöffnet hat in die unsichtbare Welt, dass sie diese sehen konnten?
Ja gut, aber Mose und Elia erschienen tatsächlich auf dem Berg. Ich meine, Johannes hat zum Beispiel Entschlafene gesehen im Himmel, Offenbarung 6. Aber beim Berg der Erklärung, der Verklärung, da waren wirklich, da erschienen die beiden als menschliche Personen auf dem Berg und sprachen mit Christus über seinen Ausgang in Jerusalem.
Und woraus geht es hervor? Ich meine, geht es eindeutig aus dem sprachlichen Befund hervor, dass das so war, dass die auferstanden sind für diesen?
Nein. Nicht. Also das muss ich natürlich sagen, das ist eine Schlussfolgerung aus diesen Beispielen, die wir sonst haben. Eben wie zum Beispiel diese Heiligen, die waren wirklich auferstanden und erschienen, aber verschwanden wieder.
Aber so abartig ist doch der Gedanke nicht, oder?
Welche?
Zum Beispiel da, dass die wieder in den Himmel gegangen sind und auch, dass die Heiligen da erschienen sind.
Ja, das Problem ist eben, weil 1. Korinther 15, 23 wirklich sagt, die erste Phase ist die Auferstehung Christi und die nächste Phase ist bei seiner Wiederkunft.
Und da kann es keine Ausnahme geben. Weil, es tut mir leid, ich möchte jetzt hier nicht den Rahmen zerstören, aber zum Beispiel bei diesem Erstlingsfest, wo die Erstlingsgarbe gebracht worden ist, da wird ja dieser Bezug hergestellt von diesen Auslegern, dass Christus einfach als Erstlingsgarbe einige Heilige mitgebracht hat für seinen Vater. Also in
ja gut, aber die Erstlingsgabe ist er eben selbst. Ist der Punkt. Christus ist der Erstling.
Da gibt es doch auch die Stelle, wo der König praktisch über die Wahrsagerin den Samuel oder irgendjemand.
Ja, ganz genau.
Und der sagt doch auch, warum hast du mich aus der, ich weiß jetzt nicht, wie er sich ausdrückt, aber auf jeden Fall so, dass deutlich wird.
Was störst du mich in meiner Ruhe?
Ja, genau.
Ja.
Also nicht, wieso hast du mich vom Himmel
ganz genau. Und dort kann man also auch davon ausgehen, dass es in dem Sinne Auferstehung war, denn diese Spiritistin ist ja selber verschrocken, als dann Samuel kam. Das war nicht der vertraute falsche Geist, der normalerweise erschien, sondern plötzlich schreit die, als Samuel kommt, und Samuel sagt dann wirklich Gottes Botschaft zu Saul, das, was sich dann auch wirklich so erfüllt hatte. Ja, also das steht auf der gleichen Linie. Gut, aber wir sind ja ein bisschen abgekommen vom Gedanken ausgehend, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern. Nun, man kann das ganz kurz erklären. Es gab im Judentum damals, man findet die Spuren im Talmud von diesen Auffassungen, es gab gewisse, die dachten, der Mensch kann im Mutterleib bereits sündigen. Und zwar gab es die Auffassung, der Mensch habe den Drang zum Bösen in sich, Jezera, und den Drang zum Guten, Jezertov. Und wenn der Drang zum Bösen überwiegt, bereits im Mutterleib, dann kann er behindert geboren werden. Das ist aber nicht eine Auffassung, die allgemein verbreitet war, und es ist keine Auffassung, die wir in der Bibel finden. Aber sie war da. Und die Jünger haben aus dem heraus haben sie sich gefragt, wer hat gesündigt, dieser im Mutterleib oder seine Eltern? Und der Herr sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Diese Not ist einfach dazu da, damit die Werke Gottes offenbar werden. Also das ist ein Leiden, das mit Sünde nichts zu tun hat, sondern es geht darum, dass Gott durch dieses Leiden schließlich verherrlicht wird. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wir finden in der Bibel, dass Leiden kann verursacht sein durch Sünde. Zum Beispiel 1. Korinther 11. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, weil sie das Abendmahl in ganz unwürdiger Weise genommen hatten. Aber es gibt hier Leiden, das zur Ehre Gottes ist. Und weiter, was gibt es noch? Gründe für Leiden?
Prüfung.
Ja, zur Prüfung, wie bei Abraham. Ja. Gott hat ihn geprüft und ihn aufgefordert, seinen Sohn darzubringen als Opfer. Dann haben wir Leiden zur Erziehung. Hebräer 12, dort wird erklärt, Gott handelt mit uns als mit seinen Kindern, mit Söhnen. Und die müssen auch gezüchtigt werden. Also das geht um geistlichen Fortschritt im geistlichen Leben machen zu können. Hebräer 12. Weiter, gibt es noch andere Gründe?
Leiden um der Gerechtigkeit willen.
Ja. Was ist denn das? Wie geht das?
Wenn Christen um ihres Glaubens willen.
Ja, ganz genau. Weil sie gerecht leben, leiden. Das haben wir in 1. Ich kann nur die Stelle schnell angeben. 1. Petrus 2. Da haben wir 2 Vers 19, haben wir, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Beschwerden erträgt, und in 3 Vers 14, im gleichen Brief, wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, also um des Gewissens willen, um der Gerechtigkeit willen. Weiter.
1. Petrus 1, Vers 6 und 7.
Was wäre das?
Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes sei.
Jawohl, also die Erweisung des echten Glaubens durch Prüfung hindurch. Also es geht auch da zusammen mit dem, was wir hatten, Leiden als Prüfung, aber mit dem Ergebnis, der Glaube wird bewährt. Weiter.
Darum, damit ich mich nicht überhebe.
Ja!
Aus.
Was ist das für eine Art von Leiden? Ja, präventive Leiden. Das ist 2. Korinther, hast du gerade den Vers? 12, Vers 7. Also wir sehen, die Bibel zeigt eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, weshalb man leidet. Und darum war ja die schnelle Antwort der Freunde Hiobs: Wenn ein Gerechter leidet, dann muss er schwer gesündigt haben. Die war falsch. Denn in ihrem Fall war das zur falschen Person gesagt. Und eben zu vereinfacht. Und wir können auch davon ausgehen, dass es eben in der Realität auch Kombinationen gibt der verschiedenen Gründe, die wir jetzt gesehen haben. Aber hier in Johannes 9 geht es um Leiden, damit die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Gott soll geehrt werden durch das Leiden.
War das nicht so ein ähnlicher Fall bei Lazarus, wo Jesus nicht gleich gekommen ist und ihm geholfen hat? Da sagt doch auch der Herr sowas, dass der noch gewartet hat, damit Gott verherrlicht wird, so sinngemäß.
Ja, ganz genau. Das ist 11, Vers 4. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Ja, das ist ein zweites Beispiel im Johannesevangelium. Leiden zur Ehre Gottes. Gut, und nun... Verzeihung? Wo hast du das?
Ich weiß es
nicht. Sehr gut, 2. Korinther 1, Verse 3 und 4. Wer liest das?
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir die trösten können, welche in allerlei Trübsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden.
Ja, ist doch genau das. Gut, und nun erklärt der Herr Jesus in Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also er nimmt das wieder auf, was er schon gelehrt hatte in Johannes 8, Vers 12, im Blick auf die Ehebrecherin, die einen Neuanfang machen durfte, und jetzt in Bezug auf den Blindgeborenen. Wir sind alle blind geboren, geistlich. Und darum muss uns dieses Kapitel auch so direkt ansprechen. Wo lesen wir in der Bibel etwas über die geistliche Blindheit des Menschen, die angeboren ist? Nicht so, natürlich, es kommt auf das heraus, aber so ausdrücklich diese Verblendung. 2. Korinther 4, Verse 3 und 4. Das könnte jemand vorlesen, bitte. Wer liest?
Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, des Gottesbild, nicht sehen.
Und noch Vers 6.
Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesus willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
Ja, also der verlorene Mensch ist verblendet. Die Verblendung kommt von dem Gott dieser Welt, das ist Satan. Den Sinn der Ungläubigen verblendet. Sinn heißt auch Gedanken, den Verstand verblendet, um das Evangelium nicht zu sehen. Aber das Wunder der Bekehrung ist das gleiche Wunder wie der erste Schöpfungstag, wo Gott in der Finsternis gerufen hat, Yehi Or, es werde Licht, Vayehi Or, und es war Licht. Der Gott, der so gerufen hat, es soll aus der Finsternis Licht leuchten, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Also, das Licht geben in die Finsternis des Herzens, das ist der Bekehrungsmoment. Da beginnt, da ist das Werk der Neuschöpfung geschehen. Wie es dann in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Noch eine Stelle zu dieser Verblendung ist Epheser 4, Vers 17. Epheser 4, 17 bis 19. Wer liest?
Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr forthin nicht wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens, welche, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben. Alle Unreinigkeit mit Gier auszuüben.
Ja, verfinstert am Verstand und Verstockung oder Verblendung des Herzens. Ja. Also.
Vielleicht nur Jesaja 53, 6. Wir alle irren umher wie Schafe.
Ja. Der Ausdruck ist nicht ausdrücklich jetzt das Blinde, aber das kommt auf das heraus. Ein Blinder irrt umher, weil er den Weg nicht weiß. Ganz genau. Ja. Gut, also darum ist die Wahl dieses Wunders aus all den vielen Wundern, die der Herr getan hat, eben sehr bedeutsam. Johannes gibt dem ein ganzes Kapitel. Es symbolisiert wirklich das, was bei der Bekehrung geschieht. Nun, wie geht der Herr vor? bei der Heilung. Er hätte ein Wort sprechen können und es wäre geschehen. Und er macht es diesmal anders.
Bei mir steht, er macht, kein, macht Teig aus Erde und Speichel.
Jawohl.
Warum steht er, wie der hat vorgelesen, Kot? Das, hat natürlich
das ist natürlich ein altes Wort,
ja.
wo das offensichtlich noch eine andere Bedeutung hatte.
Ja.
Da hat es einen Bedeutungswandel gegeben. Also Kot war früher ein konnte eben auch Erde, ein Erdbrei bezeichnen. Ja. Aber bei Ihnen steht also
Teig.
Teig, ja, das ist gut so. Also aus Erde und Speichel.
Ja.
Und das wurde aufgetragen auf die Augen. David war noch nicht sehend. Was musste er tun?
Er musste hingehen und sich im Teich Siloa waschen, die Augen waschen.
Jawohl, und dann kam er sehend.
Ja.
Nun, der Teich Siloa steht auch in Verbindung mit dem Lauhüttenfest. Warum?
Dort wurde das Wasser geholt.
Ja, dort wurde das Wasser geschöpft.
Ja.
Also, das hat schon seine Bedeutung, dass das genau in Verbindung mit dem Lauhüttenfest so geschehen ist. Und nun müssen wir uns mal fragen, was denn die Bedeutung ist von diesem Teich. Er gewinnt das Wasser, woher? Der Teich Siloa.
Ach so.
Aus der Gehungquelle über den.
Ja.
Und hat eigene Quellen.
Ja, das ist die Gihon-Quelle. Aber die ist ja weit entfernt vom. Ja, der König Hiskia hatte ja einen Tunnel gebaut, er hatte diese Quelle außerhalb der Stadt hat er abgedeckt, damit die anrückende assyrische Armee kein Wasser hat bei der Belagerung.
Ja.
Und so hat er einen Tunnel bauen lassen von 533 Metern durch das karstige Gebirge hindurch und am Ende mündet dieses Wasser in dem Siloa-Teich, der dann sich innerhalb der damaligen Stadtmauern befunden hatte. Und die Gihon-Quelle, die war im Alten Testament die Wasserversorgung Jerusalems. Sie ist ganzjährig und kann zeitenweise bis zu mehreren tausend Kubikmetern Wasser pro Tag liefern.
Das tut sie immer noch, oder?
Ja, also ob noch so viel, aber sie läuft immer noch, aber sie wird nicht mehr benutzt als Trinkwasserquelle. Aber im Alten Testament war das die Versorgung für Jerusalem. Gihon heißt hervorbrechende Quelle, also eine machtvolle Quelle lebendigen Wassers. Von wem ist das ein Bild? Jawohl, eine Bibelstelle, wo ganz klar die Quelle erwähnt wird. Da haben wir doch vor kurzem gelesen, in Verbindung mit Johannes 8, Jeremia 17, Vers 13. Als es darum ging, wie der Herr in die Erde geschrieben hat, im Tempel, ja? Da haben wir Jeremia 17, Vers 13 gelesen. Wer liest?
Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zustanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers.
Jawohl, also Gott wird hier als die Quelle lebendigen Wassers hingestellt. Und nun schickt diese Quelle das Wasser über diesen langen Weg in den Teich Siloa. Und dort muss der Blinde sich waschen. Siloa bedeutet, ja, Gesandt. Das wird ja hier erklärt im Text, nicht wahr? Johannes übersetzt das. Weist also darauf hin, da liegt eine Bedeutung drin. in diesem Namen, muss man beachten. Vers 7. Teich Siloam, das ist die griechische Aussprache für Hebräisch, Shiloach, der Gesandte. Denn eben das Wasser wird aus der Gichon-Quelle geschickt über den langen Weg in den Teich. Nun hat das im Rahmen des Johannesevangeliums eine ganz besondere Bedeutung, weil in diesem Evangelium 42 Mal gesagt wird, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Dauernd wird hier gesagt, der Vater hat den Sohn in diese Welt gesandt. Johannes 3, Vers 17. Wer liest?
Selbst hier in 9 sagt er ja, der mich gesandt hat. 9,4.
Gerade unmittelbar davor, ja, lesen Sie noch Vers 4.
Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist.
Jawohl.
Die Nacht und da niemand wirken kann.
Und nun aus Kapitel 3, Vers 17.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird.
Und dann Vers 34.
Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß.
Jawohl. Und dann Kapitel 4, Vers 34.
Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.
Jawohl. Also, so können wir jetzt durchgehen, das ganze Evangelium, und wir finden 42 Stellen, Jesus, der Sohn Gottes, ist der Gesandte des Vaters. Und nun sehen wir in diesem Senden des lebendigen Wassers ein Bild von dem ewigen Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Nun, die Erde selbst, vermischt mit dem Speichel. Speichel ist ja etwas so Menschliches, ja? Und ein Geist hat nicht Speichel. An diesem Beispiel wird deutlich, Jesus war ein wirklicher Mensch. Das Johannesevangelium war ja als Kampfschrift geschrieben gegen die Irrlehre der Gnostiker, die behaupteten, Jesus sei ein Geistwesen, das einen Scheinleib angenommen habe. Also sie leugneten seine Gottheit und auch seine wahre Menschheit. Nun, das Johannesevangelium zeigt, der Herr Jesus nimmt seinen Speichel, mischt ihn mit Erde, und das ist ein wunderbares Bild von der Tatsache, dass er wirklicher Mensch auf Erden war. Und das kommt auf seine Augen, und er wäscht sich aus in dem Siloa-Teich. Da haben wir also beide Seiten, seine Menschheit und seine Gottheit. Und jetzt wird er sehend, indem er das so vollzieht. Und das war das Bildliche. Und wir sehen, wie dann dieser Blindgeborene in seiner Erkenntnis auch geistlich schließlich zum Ziel gekommen ist. Noch in Vers 11 meinte er, Jesus sei ein Mensch, genannt Jesus. Ja. Und später erkennt er, das kann kein Sünder sein. Ja? Er sagt in Vers 31, wer liest? Wer liest?
Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er.
Jawohl. Und dann Vers 35.
Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder.
Ja, also In meiner Bibel steht, glaubst du an den Sohn Gottes?
Glaubst du an den Sohn
des Menschen?
Des Menschen.
Steht bei Ihnen. Der Unterschied kommt daher. Der ägyptische Minderheitstext hat Sohn des Menschen. Und der Mehrheitstext, also von mehreren tausend Handschriften, hat Sohn Gottes. Es ist leider so, dass bei den heutigen modernen Übersetzungen hat sich die Überzeugung bei vielen Gelehrten durchgesetzt, die Minderheitshandschriften aus Ägypten, das sei der ursprüngliche Text. Aber was auffallen muss, die Abweichungen sind oft genau an den Stellen, wo es irgendwie um die Gottheit Christi geht. Und Ägypten war eben eine Brutstätte der Gnosis. Und ich kann Beispiele geben. Johannes 1, Vers 18. Das ist auch so ein Unterschied. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wer hat eine andere Lesart?
Der hat ihn uns verkündigt.
1, Vers 18. Der eingeborene Sohn,
der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
Steht bei Ihnen auch eingeborener Sohn?
Ja.
Hier steht
der eingeborene Sohn.
Aber Sohn, ja?
Ja, Sohn.
Ah ja. Dann haben Sie aber hier eine Lesart des Mehrheitstextes. Ja, weil der Minderheitstext hat hier der eingeborene Gott. Was in der gnostischen Denkweise suggerieren sollte, Jesus ist zum Gott geboren worden. Also er ist göttlich geworden, aber war nicht ursprünglich Gott. Oder Kapitel 3, Vers 13. Wer liest?
Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Der steht hier wieder, der Sohn des Menschen.
Ja, aber Punkt, oder? Und der Mehrheitstext hat der Sohn des Menschen, der im Himmel ist.
Aha, Punkt, ja.
Der im Himmel ist.
Ja, bei mir ist aber Punkt.
Genau, und dieser Zusatz fehlt, weil das ganz deutlich auf die Gottheit und Allgegenwart Christi hinweist. Er war als Mensch da und sprach mit Nikodemus und gleichzeitig war er im Himmel. Und so könnte man weiterfahren. Zum Beispiel auch 1. Timotheus 3, Vers 16. Eine ganz wichtige Stelle für die Gottheit Christi, wo es heißt, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und der ägyptische Minderheitstext hat, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Und dabei mussten die nur zwei Buchstaben ändern. Theos, Gott, Hos, der. Ja, haben Sie, also Theos, haben Sie nur die zwei ersten Buchstaben weggelassen und dann hatten Sie, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Wo dann aber die Gottheit nicht klar durchkommt. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und das ist sehr typisch bei diesem Minderheitstext und auch das erklärt auch, warum hier abgeschwächt wurde, eben glaubst du an den Sohn Gottes, glaubst du an den Sohn des Menschen. Nun, ist es eben gerade wichtig zu sehen, zuerst sah er die Menschheit, ein Mensch, genannt Jesus. Und am Schluss kommt er zur Erkenntnis, und dieser Mensch ist der Sohn Gottes. Also genau entsprechend diesem Teig, Erdteig, vermischt mit Speichel, und dann das lebendige Wasser aus der Quelle, was eben die göttliche Seite des Herrn betont. Und so wird er sehend. Jesus erkennen als Gott und Mensch. Das ist geistliches Sehen. Ja, jetzt möchten wir Pause machen. 20 Minuten. Nun müssen zunächst mal die Nachbarn zu diesem Ereignis Stellung nehmen. Wie war die Reaktion der Nachbarn?
Ich habe nicht
Also ein Teil ist überzeugt, dass das ist er, dieser ehemals Blinde, jetzt ist er geheilt. Und andere sagten, kann nicht sein, ja? Was nicht sein darf, kann nicht sein.
Das nicht sein darf, was nicht sein kann.
Oder umgekehrt. Ja, genau. Also hier, für sie war das, das kann ja nicht sein. Darum darf das ja auch nicht so sein. Jetzt Vers 10. Sie wollen dem aber doch auf die Spur gehen und untersuchen das mal. Sie wollen also von ihm erfahren, was da eigentlich vorgegangen ist. Und dieser Blindgeborene in einer sehr schlichten, aber es fällt auf, eine sehr sachliche Art, er erklärt genau, was geschehen ist. Ein Mensch, genannt Jesus, bereitet einen Brei und salbt meine Augen damit, sprach zu mir, so und so, und dann wurde er sehend. Und jetzt interessieren sie sich für diese Person. Und dazu hatten sie einen guten Grund. Denn in Jesaja 35 lesen wir über das Kommen des Messias. Wer liest Jesaja 35, 4, 5 und 6? Ja, einfach jemand.
Also sage den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht euer Gott, der kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Alsdann werden die blinden Augen aufgetan werden und der tauben Ohren werden geöffnet werden. Alsdann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und der stummen Zunge wird Lob sagen.
Jawohl. Also in Verbindung mit dem Kommen Gottes in diese Welt wird gesagt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Und nun, dieser Mann aus Nazareth hat einen Blinden geheilt. Wer ist das? Wo ist jener? Nun wird die ganze Sache aber ernster. Ab Vers 13 führen sie ihn zu den Pharisäern. Und zwar, wie der Zusammenhang deutlich macht, waren das Pharisäer aus dem Hohen Rat. Also die obersten Richter, die müssen das abklären. Und nun kommt ein zweites Problem auf. Nicht nur die Frage, ob das wirklich geschehen ist, sondern... Ja. Das haben wir schon mal im Johannesevangelium gehabt, das Problem im Sabbat. Wann? Ja, aber im Johannesevangelium meine ich. Weil da haben wir so wenige Wunder, 7 Wunder, die sind also ganz, mit einer ganz besonderen Absicht sind die ausgewählt und genau das Problem hatten wir schon mal, nämlich bei welchem Wunder?
Der Mann am Teich von Bethesda.
Teich von Bethesda, der Gelähmte, wurde am Sabbat geheilt.
Aber Sabbat, Sie haben doch gerade eben gesagt, das wäre der 8. Tag gewesen, der Tag nach dem Fest, das müsste doch dann der Sonntag unserer jetzigen Einteilung gewesen sein.
Nein, das Fest der Laubhütten ist ja nicht auf die Wochentage bezogen.
Nein, es war hier der Tag danach, hatten Sie gesagt.
Ja.
Ach so, wann?
Das kann natürlich, das kann sich über die Wochentage verschieben. Von Jahr zu Jahr.
Ach so.
Also der Wochentag sagt noch nichts aus.
Ach so.
Ja.
Das heißt, dass,
weil das Fest, das Fest ist nur festgelegt vom 15.07. bis zum 21.
Okay.
Ja. Ja, und nun das Problem mit dem Sabbat. Zwingt die führenden Richter, die Sache erst recht abzuklären. Denn nun wird es spitz. Entweder ist das der Messias oder das ist ein Verführer. Aber wie kann er der Messias sein, wenn er das am Sabbat macht? Also die Sache wird nun sehr kritisch. Was wollen Sie wissen?
Wer der Mann war, der ihn geheiratet?
Jawohl. Nein, das wollten die Nachbarn wissen. Vers 12. Wo ist jener, nicht wahr? Aber jetzt die Pharisäer. Ja, also sie wollen das jetzt untersuchen. Nicht einfach, weil es sie an sich so interessiert, sondern sie sind ja im Zugzwang. Ja. Aber sie gehen ganz sachlich vor. Wie ist das geschehen? Einfach mal zuerst hören. Und was macht der Blindgeborene?
Das sagt sie in den Kurzform.
Ja, aber wieder ganz sachlich. Er wertet gar nicht, er erklärt einfach sehr schön, er hat das so aufgelegt auf meine Augen, ich habe mich gewaschen, jetzt sehe ich. Und die Reaktion der Richter, der pharisäischen Richter.
Dieser Mensch ist nicht von Gott.
Jawohl. Nun, hier entsteht ein Problem. Nach rabbinischer Auslegung war es nicht erlaubt, sich am Sabbat mit Flüssigkeit zu salben, mit der man sich normalerweise nicht salbt. Ja, also diese Salbe war mit Speichel. Das durfte am Sabbat nicht geschehen. Und es war auch nicht erlaubt, einen Teig am Sabbat zu machen aus Erde. Das wissen wir genau aus der rabbinischen Literatur. Und darum für Sie ist also klar, der Mann ist nicht von Gott. Aber hier kommt nun das Problem. Hier stellt sich die Frage, ob die rabbinische Auslegung, die sogenannte Halacha, die Gesetzesauslegung, ob die korrekt ist. Und nun werden die in den Zugzwang gebracht. Sie müssen sich jetzt entscheiden zwischen ihrer Halacha und Jesus von Nazareth. Beides zusammen geht nicht. Ja, was wolltest du sagen?
Eben wollte gerade sagen, vielleicht muss man das sagen, dass rabbinische Literatur eben außerbiblisch ist.
Ja. Also. Das ist ihr Auslegungsverständnis, was man unter Sabbat verstehen soll. Das ist aber nicht die Bibel. Und wir müssen immer daran festhalten, der Herr hat nie die Gesetze der Tora gebrochen. Wo wird das zum Beispiel ganz klar bezeugt? Ja, haben wir letztes Mal gehabt in Johannes 8. Wer überführt mich einer Sünde? Und in der Bergpredigt sagt der Herr Matthäus 5, Vers 17 und 18. Kann das jemand lesen?
Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.
Also, da wird ganz klar, der Herr ist nicht gekommen, irgendwie das Gesetz durch sein Leben zu beseitigen, sondern eben zu erfüllen. Er ist der Einzige, der wirklich die ganze Tora eingehalten hat in seinem Leben. Und wenn ihm Gesetzesbruch vorgeworfen war, war das immer ein Bruch der Auslegung, aber nicht der Bruch des Bibeltextes. Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten.
Wo stand das eben nochmal?
Matthäus 5, Vers 17.
5.
In der Bergpredigt. Ja, gut. Für die Pharisäer ist es aber klar, ihre Auslegung ist gottgemäß und darum sagen sie, dieser Mensch ist nicht von Gott. Aber es gibt dann doch gewisse Gelehrte, die sind da ein bisschen kritischer und offener, die sagen:
Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun?
Ja, weil das war auch eine rabbinische Überzeugung, dass göttliche Wunder kann nur jemand tun, der auch einen moralisch integren Charakter hat. Also das Ganze wird schon schwierig. Jemand wollte noch was zwischendurch sagen, oder? Sonst kommt es vielleicht nachher noch was. Ja? Also, jetzt spaltet das die Pharisäer. Und es war ein Zwiespalt unter ihnen. Also Jesus spaltet die Menschen, weil sie sich an ihm entscheiden müssen. Nun, wie gehen sie weiter vor? Vers 17, sie wollen das Urteil mal des Blinden.
Ja, was sagst du von ihm?
Und da sehen wir nun, wie er in seiner Erkenntnis weiterkommt. Es ist nicht mehr wie in Vers 11 ein Mensch genannt Jesus. Er ist ein Prophet. Das ist ein ganz deutlicher Schritt weiter. Nun haben die Juden noch eine Möglichkeit, die führenden Juden, um dem Konflikt zu entgehen. Nämlich, Vers 18.
Er sei es gar nicht gewesen.
Das ist gar nicht geschehen. Und so ist das Problem auch gelöst, ja? Muss man sich gar nicht weiter abgeben. Aber jetzt werden noch Zeugen herbeigerufen, nämlich die Eltern. Und da klären sie also auch sehr sorgfältig ab. Sie wollen wissen, ist das euer Sohn? Und ihr sagt ja von ihm, er sei blind geboren. Ihre Antwort?
A, es ist unser Sohn und B, er ist blind geboren.
Nee, und drittens, wir haben keine Ahnung, wer ihn sehend gemacht hat.
Ja. Und damit haben sie sich aus der Affäre zu ziehen versucht. Sie wussten nämlich schon mehr. Wir kommen gleich darauf, aber sie sagen, das ist nicht mehr unsere Angelegenheit, er ist mündig, das heißt, er war schon 13, er hat die Bar Mitzwa hinter sich, er ist ein Erwachsener, also er soll für sich selbst reden. Aber Johannes erklärt, warum sie diese Frage nicht angehen wollten, nämlich?
Weil sie eben diese herrschenden Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass jemand, der ihn als Christus bekennen würde, dass der aus der Synagoge ausgeschlossen werden Jawohl. Sollte.
Also die Sache war schon so zugespitzt, es war klar, also wer ihn als Messias, das bedeutet Christus, wer ihn als Messias bekennt, der wird aus der Gemeinschaft der Synagoge hinausgeworfen.
Oshin, ja? Heißt das in den Bannschulen einfach nur aus der Gemeinschaft der Synagoge raustun oder hat das noch andere Konsequenzen gehabt?
Ja, das war wie eine Synagogenzucht, also damit wurde behandelt, wie wenn er nicht mehr zur Gemeinschaft des Volkes Gottes gehört.
Wurde auch von den einen eingeächtet.
Ja, ja, klar, das war wirklich Ächtung, Ausschluss. Und das wollten sie nicht auf sich nehmen, lieber wollten sie eine Unwahrheit sagen. Ja? Ja, wir haben das immer wieder jetzt gesehen im Johannesevangelium. Der Ausdruck die Juden bezeichnet die führenden Juden. Ganz genau, das sind die Juden. Das zieht sich so durch, dieser Sprachgebrauch, durchs Johannesevangelium. Ja, das waren natürlich auch Juden, klar. Und Johannes erklärt also, Vers 23, deswegen haben die Eltern das so gesagt, er ist mündig und sie wollen sich da aus der Affäre ziehen. Nun wird der Blinde nochmals zu den Richtern geführt, ja. Und es tönt sehr, sehr eindrücklich, wie sie es beginnen. Gib Gott die Ehre. Als ginge es allein um die Ehre Gottes. Aber die Sache ist ja fest bestimmt. Sie wissen ganz genau, dass dieser Mensch ein Sünder ist.
Das nennt man Voreingenommenheit.
Ja. Und dieses Wir-Wissen ist sehr gewichtig, denn das sind die führenden Gelehrten des Volkes Israel, die sagen, wir wissen. Also du kannst nichts mehr anderes sagen. Ja, er war ja der Überzeugung, das ist ein Prophet, aber sie wissen, dass er ein Sünder ist. Also jetzt darfst du nur noch so antworten, dass du ihn ja nicht positiv hinstellst, sonst gibst du Gott nicht die Ehre.
Ja.
Nun, was sagt er?
Hervorragend, dass er erfährt. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe ich.
Jawohl. Also die Tatsache ist eine Tatsache. Von der muss man ausgehen. Und die Reaktion der Richter?
Verunsichern, ne? Sie wollten ihn verunsichern. Werden Sie noch mal fragen?
Ja, ob das Verunsichern ist, mich denkt das eher...
Verlegenheit.
Sie beginnen das Ganze nochmals von vorne. Es ist wie ein Arzt, der nicht weiß, was er für eine Diagnose stellen soll, und er fragt dann noch einmal, was haben Sie für Symptome? Haben Sie Bauchschmerzen? Haben Sie...
Und dann kontert er eigentlich wieder hervorragend. Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört.
Ja! Die Sache ist klar, wie es gegangen ist. Es ist so gegangen, es war Sabbat und er hat einen Brei gemacht und ich bin sehend geworden.
So, genau.
Und es ist eine Tatsache, ich war blind geboren. Und dann ist er doch einen Schritt zu weit gegangen, indem er ihnen eine Frage stellte.
Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden?
Und das bringt sie zur Schmähung. Du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Nun, der Herr Jesus hat ja schon erklärt in Johannes 5, am Schluss haben wir das gelesen, im Blick auf das Gesetz Mose, 5, Vers 46, denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Sie meinten, es ginge, man könne ein Moses-Jünger sein, aber nicht ein Jünger Jesu, das geht gar nicht. Denn war Jünger Mose, wird ein Jünger Jesu, sobald der Messias da ist. Und nochmals diese überhebliche Gewissheit. Vers 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Das ist für sie klar. Aber in Bezug auf diesen Mann, da wissen sie nicht, woher er kommt. Und nun wird die Reaktion dieses ganz schlichten, einfachen Bettlers, die ist sensationell. Was sagt ihr?
Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet.
Die größten Gelehrten Israels, die alles so genau wissen und immer wieder sagen können, wir wissen, und jetzt war das möglich, dass ein Blindgeborener geheilt wurde, und da wissen sie einfach gar nichts. Können sie gar nichts dazu sagen. Aber sie sagen sofort etwas, und wieder dieses, nein, das ist noch der Blindgeborene. Der Blindgeborene übernimmt nun plötzlich die Redeweise der obersten Gesetzesgelehrten und Schriftgelehrten.
Vers 31, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er.
Und dem gibt er gerade noch einen Schlag drauf, indem er sagt,
von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe.
Jawohl, das war nun nicht irgendein Wunder, sondern es war ein Wunder, von dem er noch nie gehört hat, dass es je einmal geschehen ist. Ein Blinder sonst, gut, das kann auch sein, aber ein Blindgeborener, der sehen wird, noch nie geschehen. Und darum war das natürlich ein ganz besonderes messianisches Zeichen. dass nicht einmal irgendein der Propheten des Alten Testaments je ausgeführt hat. Und nun ist das geschehen. Und das soll ein Sünder sein.
Damit hat er ja schließlich die Aufforderung Folge geleistet. Gib Gott die Ehre.
Ja, natürlich. Natürlich. Und wie? Nun gibt er also noch eins dazu. Vers 33. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Er übernimmt aber ihre Art der Argumentation. Es ist ja erstaunlich, dass er in Vers 31 nicht sagt, ich weiß aber, dass Gott Sünder nicht hört. Sondern er beruft sich das, was allgemeines rabbinisches Wissen war. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Und die Schlussfolgerung habe ich ja schon mal erklärt, war ja eine allgemein bekannte. Jemand, der göttliche Zeichen tut, der hat auch einen moralisch integren Charakter. Und darum sagt er, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Und ihre Reaktion ist die totale Verblendung. Du bist ganz in Sünden geboren. Also für sie ist es klar, dass der Mann ist behindert geboren worden, weil er böse war schon im Mutterleib. Böser als sonst der normale Mensch. Oder? Die meisten sind ja nicht blind geboren, auf die Welt gekommen oder behindert. Für sie war er also ein ganz besonders böser Mensch. Und darum kommt er zu solchen Schlussfolgerungen. Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Ein so besonders böser Mensch will jetzt die größten Lehrer Israels noch belehren. Und nun kommt der Ausschluss. Und sie warfen ihn hinaus. Und erst da, wo er draußen war, begegnet er dem Herrn wieder. In der ganzen Zwischenzeit hat er ihn nie mehr getroffen.
Und wo haben Sie ihn hinausgeschmissen?
Ist das jetzt der Ausdruck?
Ja gut, wir können annehmen, dass die ganze Befragung im Tempelbereich stattgefunden hat. Also sei es auf dem Tempelplatz oben in der königlichen Säulenhalle, dort war der Sitz des Sanhedrins, oder dann in dem Gerichtsgebäude gerade neben der schönen Pforte. Aber weil das eigentlich etwas war, eine Angelegenheit, die ganz Israel angeht, ist dieser Mann ein Verführer oder der Messias, ist davon eher auszugehen, dass das oben in der königlichen Säulenhalle war. Und da haben sie ihn quasi aus dem Tempelbereich hinausgeworfen, um zu zeigen, du gehörst nicht mehr zu uns. Also das entspricht gewissermaßen diesem Beschluss, wer ihn als Christus bekennt, der muss ausgeschlossen werden. Und auf diesem Punkt, wo er also ganz unten sein musste, seelisch, da begegnet ihm der Herr wieder. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatte. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm. Er ist ihm also nachgegangen, als der gute Hirte. Und das wird dann das Thema sein, nächstes Mal in Kapitel 10. Der gute Hirte, der die Schafe aus dem Schafhof herausführt. Ja, jetzt ist einer schon draußen. Merken wir, wie die Kapitel ständig verzahnt sind. Also nicht einfach Geschichten aneinandergereiht, sondern da ist ein ganz bestimmter Plan dahinter, eine ganz bestimmte Botschaft. Und der gute Hirte geht diesem hinausgeworfenen Schaf nach, findet ihn. Glaubst du an den Sohn Gottes?
Ich habe nochmal zu dir vorher eine Frage. Ist das, sie warfen ihn hinaus, dasselbe, wie das aus der Synagoge ausgeschlossen werden? Also was in Kapitel 22, in Vers 22 steht, ist er jetzt ist er sozusagen ein Verbannter oder ist er nur, geh fort, also du redest Unsinn? Man wirft ihn also sozusagen raus aus dem Gerichtssaal, aus der Anhörung.
Ja, also es ist nicht der gleiche Ausdruck, sondern aus der Synagoge ausgeschlossen werden heißt...
aus der Gemeinschaft der Juden
heraus. Heißt wirklich einer sein, der von der Synagoge weg ist.
Ja.
Und hier in Vers 34 ist das normale Wort für etwas wegschmeißen. Ja? Also, aber es, das Hinauswerfen war wirklich die Handlung, die dann schließlich auch bedeutete, der hat nun kein Recht mehr zur Synagoge zu gehören. Also mit dem wollten sie nichts mehr zu tun haben. Und damit war das eigentlich auch beschlossen, dass er nicht mehr zur Gemeinschaft gehört.
Kurze Frage zu dem Gerichtsurteil. Dieser Blindgeborene, der hat doch eigentlich gar keine Chance gehabt in diesem Gerichtsurteil. Was hätte er denn machen sollen? Hätte er gesagt, das war ein Sünder, der mich geheilt hat. Dann wäre es ja auch nicht korrekt gewesen, seine Aussage.
Vor Gott wäre es falsch gewesen?
Er hätte dem Gericht gegenüber sagen können, was er wollte. Was hätte er denn machen sollen? Er wäre immer...
Ja, entweder hätte es den Menschen recht machen müssen oder Gott. Aber weil diese Menschen Gott zuwider waren, musste es zu einer Trennung kommen. Also das Schaf musste aus dem Schafhof hinausgeführt werden.
Ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte, Jesus war ein Sünder, der mich geheilt hat, also nicht der Messias.
Ja, dann hätten sie ihn akzeptiert.
Ja, aber das hat ja auch nicht sein können, weil das rabbinische... Gedankengut war ja, wenn einer so ein Werk tut, dann muss er auch einen integren Charakter haben.
Ja gut, aber das hätten Sie dann doch, das war ja Ihre Meinung, Sie haben gesagt, der Mensch ist ein Sünder, er bricht den Sabbat, für Sie war das klar.
Also
da hätten Sie
das rabbinische Gedankengut aufbrechen müssen,
ja.
Im Gerichtsurteil.
Klar, haben Sie. Denn für Sie war es wichtiger, dass er verworfen wird, als dass ihr Denken konsequent weitergeführt werden kann, ja? Gut, aber jetzt sagt der Herr, glaubst du an den Sohn Gottes? So weit ist er noch nicht. Er war ja nur bis zu dem Punkt gekommen, er ist ein Prophet. Wer ist dieser Sohn Gottes? Und der Herr Jesus offenbart sich jetzt ihm und macht ihn sehend, ja? Und zwar sagt er, du hast ihn gesehen. Jetzt mit seinen natürlichen Augen hat er ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Das ist die gleiche Person wie in Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Aber er ist vom Vater gesandt in die Welt und spricht als Mensch zu ihm. Der mit dir redet, der ist es. Und so kommt er geistlich auch zum Sehen. Ich glaube, Herr, und er huldigte ihm. Und nun erklärt der Herr in einer weiteren Rede, dass er zum Gericht gekommen sei in dieser Welt. Gericht, Krisis, bedeutet auch Scheidung. Also zum Beispiel ein Krisis entspricht auch dem Scheidepunkt auf einem Berg, wo die Wasser scheidet, das Wasser geht entweder da hinunter oder da hinunter. Und Gericht bedeutet auch Scheidung. Also an ihm werden die Menschen geschieden, entweder auf diese Seite oder auf diese Seite. Darum heißt es, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Und wenn wir denken, wie war das in der Nacht beim Laubhüttenfest? Da war einerseits das Licht von den Leuchtern. Ein Hinweis auf den Erlöser, ich bin das Licht der Welt. Aber die wurden ja nicht am Tag angezündet, sondern nachts. Also da haben wir beides in diesen Nächten, die Dunkelheit und das Licht. Für den Blindgeborenen lebte in der Dunkelheit und in sein Leben kam das Licht hinein. Und diese Pharisäer, die meinten, sie seien im Licht, für sie ist wirklich die Dunkelheit über sie gekommen. Diese Blindheit, die sie dazu geführt hat, gegen besseres Wissen eben den Herrn als Sünder zu verurteilen. Ja, dann sind wir hier am Ende und machen nächstes Mal mit Kapitel 10 weiter. Der Hirte, der seine Schafe hinausführt. Da wollen wir vielleicht noch schnell lesen, 10 Vers 3. Es geht um den Hirten der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Ja?
Ja.
Das ist wirklich, wie er den Blindgeborenen herausgeführt hat. Und weiter, wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Schön, oder? Wie das?
Noch eine Frage. Die Pharisäer hatten doch dieses Alte Testament so gut studiert.
Ja.
Sind die denn zum Beispiel gerade bei den Blinden, da steht ja auch in Jesaja und Jeremia, sind die gar nicht auf die Idee gekommen oder waren sie wirklich so blind? Die mussten doch wissen, wie der Messias kommen sollte.
Ja, klar. Und es waren ja, das war ja nicht der einzige Hinweis. Sie waren ja immer wieder mit diesen Hinweisen konfrontiert worden. Ja. Zum Beispiel in Lukas 5, das war sie am Anfang des Dienstes des Herrn, da wurde ein Aussätziger geheilt. Und man sagte damals, die Heilung eines Aussätzigen ist so schwer wie die Auferweckung eines Toten. Und wenn man dort liest in Lukas 5, heißt es plötzlich nach dieser Heilung, also der Herr hat den Aussätzigen zu den Priestern geschickt, denn die mussten ja als die Spezialisten, die Priesterärzte mussten das kontrollieren, ob der gesund ist, und die mussten attestieren, der ist gesund. Ja? Sie waren es nämlich auch, die die Krankheit diagnostiziert hatten. Und da wurde der Aussätzige ja ausgeschlossen. Und im folgenden Abschnitt heißt es dann, Lukas 5, die können wir eigentlich trotzdem aufschlagen, also das ist Lukas 5, 12 bis 16, die Heilung dieses Aussätzigen. Und wenn das eben im Tempel offiziell abgeklärt wurde, dass das Heilungswunder ist geschehen, wurde auch der oberste Rat damit konfrontiert. Das könnte ja der Messias sein. Und nun, in Vers 17, Lukas 5, und es geschah an einem der Tage, da lehrte er, und es saßen da Pharisäer und Gesetzlehrer, welche aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Was ist das für ein Aufmarsch? Pharisäer, Schriftgelehrte, aus jedem Dorf in Galiläa, aus jedem Dorf aus Judäa und aus Jerusalem.
Und aus Jerusalem.
Ja, das war ja ein landesweiter rabbinischer Aufbruch. Wieso kommen die und hören ihn? Ja, das ist unmittelbar nach dem Heilungswunder des Aussätzigen. Ja, wenn er einen Aussätzigen heilen konnte, das kann der Messias sein, das müssen wir jetzt abklären. Jetzt müssen wir schauen, was lehrt er? Und darum hören sie jetzt einfach zu und sie stellen nur Fragen, sie sagen noch nichts. Also dieser ganze Prozess der Auseinandersetzung, der ging über diese 3 Jahre hinweg. Und nun, das mit dem Blindgeborenen, das war ein Glied in der ganzen Kette. Und wieder mussten sie sich auseinandersetzen. Aber mit dem Sabbat. Er sieht das anders mit dem Sabbat als wir. Aber anstatt dass sie sehend geworden wären, wurden sie wirklich blind und der Blindgeborene wurde sehend und konnte ihn erkennen als Sohn Gottes. Es ist so eindrücklich, wenn man so mit Menschen spricht, heute, wie es Leute gibt, die sind so überzeugt, dass das Glaube absoluter Unsinn ist, der christliche Glaube. Und dann gibt es andere und die kommen zum Glauben. Es ist so geheimnisvoll, warum beim einen so klar und beim anderen so unklar. Nun, Blaise Pascal, dieser Mathematiker und Philosoph in der Aufklärungszeit, er war ein Gläubiger und er hat geschrieben in seinem Buch Pensée, il y a assez de lumière pour croire. Es gibt genügend Licht, um glauben zu können. Und es gibt genügend Finsternis, um nicht glauben zu können. Das ist wirklich, was wir haben in den Nächten von Laubhütten. Da ist die Dunkelheit da und es ist das Licht da. Und wer zum Licht kommen will, wird sehend. Und wer das Licht hasst, geht in die Dunkelheit. Und darum, der Herr sagt, ich bin gekommen zum Gericht, also zur Scheidung. Ja, dann wollen wir noch beten zusammen.